So, wir fahren fort mit der nächsten Präsentation. Nehmt bitte Platz. So, wir müssen die Zeit gut nutzen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, langsam Ihre Plätze einzunehmen. Es kommt jetzt eine Präsentation von drei Frauen. Es sind zwei Psychologinnen und eine Tischlerin. Ich finde eine tolle Kombination. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Also zu uns werden jetzt sprechen die Gwen Schulz, die Rebecca Nixdorf und die Candelaria Malke. Letztere, Candelaria Malke, ist eine Psychologin und sie arbeitet im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie. Eine Abteilung, die ja in der Peer-Szene sehr bekannt ist, weil dort sehr viel entwickelt worden ist zum Thema Peer-Arbeit, noch sehr viel Pionierarbeit geleistet worden ist. Dann spricht zu uns Gwen Schulz, sie ist die Tischlerin in der Runde. Sie ist seit über 8 Jahren Genesungsbegleiterin mit Begeisterung, wie sie sagt. Wir kennen sie ein wenig, die Gwen Schulz ist dankenswerterweise zweimal schon bei uns in Wien gewesen, jetzt zum dritten Mal bei LOG zu Gast. Sie hat immer wieder auch unser Ex-In-Team gecoacht, unterstützt. Sie hat auch Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen bei LOG durchgeführt und auch an einer Klausur, einer übergreifenden Klausur mitgewirkt. Das ist eine sehr befruchtende, eine sehr spannende Zusammenarbeit. Und dann ist noch bei uns Rebecca Nixdorf, sie ist auch Psychologin am UKE und arbeitet dort auch in der Arbeitsgruppe Sozialpsychiatrische und Partizipative Forschung. Und sie und die Gwen Schulz, die führen gemeinsam Schulungen im Rahmen dieses Abseits-Training durch, das sie uns heute vorstellen werden. Abseits ist ein Forschungsprojekt, also wir sind wieder beim Thema Forschung, so wie gestern gibt es auch heute einen Beitrag zum Thema Forschung, partizipative Forschung. Und zwar eine weltweite Kooperation von 8 Studienpartnern aus Afrika, Asien und Europa. Und das Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, Peer-Arbeit weltweit bekannt zu machen und einzuführen. Und auf Grundlage bereits erprobter und bekannter Schulungsprogramme und Handbücher soll ein gemeinsames Schulungsprogramm entwickelt werden für Peers und ein Programm, das in unterschiedlichen sozialen, ökonomischen und kulturellen Kontexten in Anwendung finden kann. Das heißt, es geht auch darum, Peer-Support zu entwickeln für Länder, wo es wenig Geld gibt, also anders als bei uns, und darum, wo es auch andere kulturelle Kontexte gibt. Und das ist die Idee dieses Programms. Abseits steht für Using Peer Support in Developing Empowering Mental Health Services. Die Übersetzung überlasse ich euch und bitte euch jetzt auf die Bühne.
Genau, mein Name ist Candelaria Malke, ich werde anfangen, dann macht Rebecca weiter und dann Gwen und dann lassen wir noch möglichst viel Zeit hier für Diskussion. Genau, also zuerst möchte ich mich einmal ganz herzlich dafür bedanken bei Petra, dass wir eingeladen wurden zu dieser Veranstaltung und Herr Mittermeier, ich muss sagen, ich bin unglaublich beeindruckt, schon seit Anfang meiner Forschung forsche ich zu Peer-Arbeit und halte dementsprechend auch Vorträge auf verschiedenen Kongressen und ich habe noch keinen so konsequent partizipativen Kongress erlebt und mit so viel Diskussionszeit, also den Sachen so viel Raum zu geben mit einer tollen Organisation. Ich bin schwer beeindruckt. Vielen Dank. Toll, dass es sowas gibt. Genau. Und ja, wie ich schon sagte, von Anfang an hatte ich das Glück, zu Peer-Arbeit zu forschen, mit Peers zusammenzuarbeiten. Und ich finde, das ist etwas, was ganz wichtig ist in der Wissenschaft. Und wo wir als Wissenschaftlerinnen auch die Verantwortung haben, einzubeziehen, inklusiv zu arbeiten. Das wird gefordert, aber es ist auch einfach notwendig, um zu Erkenntnissen zu kommen, die tragen und die wirklich für die Menschen sind, für die sie auch gemacht werden. So, und ja, also ich bin für mehr Partizipation in der Forschung und für eine konsequentere Anwendung dieser. Okay, aber jetzt kommen wir zu Abseits, ein internationales Peer-Projekt, eine Riesenherausforderung. Ich werde es kurz vorstellen, danach geht es um die Entwicklung des Peer-Trainings und der Intervention und danach, wie wir es in Hamburg umsetzen. Genau, zunächst, was heißt es, using Peer Support in developing empowering mental health services? Das Abseits-Projekt ist eine Multicenter-Studie über verschiedene Kontinente hinweg. Und das Ziel ist eigentlich, in all diesen wirklich sehr unterschiedlichen Kontexten eine gemeinsame Peer-Support-Intervention zu entwickeln. Also zu gucken, was ist gleich an Peer-Support, egal wo, was ist vielleicht sogar an Recovery gleich, was sind die gemeinsamen Grundlagen. Versuchen das zu finden und dann eine örtliche Umsetzung, eine Intervention zu finden, die überall genutzt und angepasst werden kann auf eine Art und Weise, wie sie halt dem System und den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden. Das ist eine große Herausforderung. Ja, wie man sehen kann, das sind die verschiedenen Studienzentren in Tansania, in Uganda, in Indien, in England auch, wobei die selbst keine Peer-Intervention einführen werden, in Israel und in Deutschland an zwei Standorten. Einmal in Hamburg, wo wir schon sehr viel Peer-Arbeit haben, und einmal in Ulm, wo es kleine Versuche gab, Peer-Arbeit zu etablieren, die leider gescheitert sind. Wir sind ein EU-gefördertes Projekt aus dem Horizon 2020-Programm. Und zwar ist ein 5-Jahres-Programm, von dem wir jetzt 2 Jahre bereits hinter uns haben. Das ist der Studienaufbau, so war es gedacht. Und ich war aber ganz dankbar für das Kommentar von gestern, Research is messy. Ja, genau, Research is messy. Vieles ist auf eine bestimmte Art und Weise gedacht. Und dann ist es in der Umsetzung doch viel komplizierter, gerade wenn es über so viele Zentren geht, die auch so weit auseinander liegen. Das heißt, zuerst sollte es eine Situationsanalyse geben zum Status der Peer-Arbeit in jedem dieser Länder. Jetzt denken wir vielleicht, in England gibt es natürlich ganz viel Peer-Arbeit, da gab es viel Pionierarbeit, in Deutschland gibt es auch schon eine Menge, aber zum Beispiel in Butabika in Uganda gibt es seit über 10 Jahren Peer-Support. Programm. Auch in Israel gibt es schon seit 20 Jahren Peer-Interventionen verschiedener, besonders im Community-Sektor. Und in Indien wird viel, eigentlich mit der UN-WRK kam dort so eine Bewegung rein. Da gibt es die Quality Rights, also Patienten- und Menschenrechte in der Psychiatrie und das als Peer-Arbeit auch schon seit, ich glaube fast 10 Jahren mittlerweile. Also es gibt eine ganze Menge an ganz vielen verschiedenen Orten. Das sieht oft sehr unterschiedlich aus, was das für eine Ausprägung hat, und das hat einfach sehr viel auch mit diesen Systemen zu tun. Und ganz kurz würde ich nur gerne auf so Aspekte eingehen. Als ich angefangen habe mit dem Projekt, sind wir als allererstes nach Uganda gereist, alle, und haben uns dort getroffen. Und haben uns im Butabika Hospital, das einzige psychiatrische Krankenhaus in ganz Uganda, einmal die Peer-Station angeguckt und einmal das gesamte Krankenhaus. Und das war ein großer Kontrast. Also die deutschen Psychiatrien oder das Hamburger UKE ist natürlich sehr gut ausgestattet, was die Psychiatrie angeht. Es gibt viele Räume, es gibt viele Stationen, sehr viele Abteilungen, sehr viele Menschen, die dort arbeiten. Wir haben es gerade mal geschafft bislang, obwohl ja viel vom UKE ausgeht, auch was dieses Thema angeht, 2 ambulante feste Peers zu haben. 2 stationäre feste Peers und vielleicht manche, die ab und an nochmal irgendwelche Rollen mit übernehmen. Alles auf geringfügige Beschäftigungsbasis. Das ist sehr, sehr wenig. Das ist genau ein Büro im ambulanten Bereich und ein paar kleine Verträge. Im Butabika Hospital war es wiederum so, dass die Psychiatrie so aussah, dass jede Station ein kleines Haus war mit einem großen Raum in der Mitte, wo alle Menschen geschlafen haben. Es gab dort 60 Betten, aber es waren immer 90 Leute auf Station. Das heißt, es war auch Schichtschlafen einfach angesagt oder man teilt sich eben ein Bett. Rundherum um die Station sind hohe Zäune bis zu 3 Metern, ganz oben ist Stacheldraht. Vorne sind geschlossene Türen und vor den Türen stehen Leute mit Maschinengewehren. Das sind also keine, das ist kein psychiatrisches Fachpersonal. Nachts ist es in diesen Abteilungen so, dass es 1 bis 2 Nurses gibt, die für alle zuständig sind und ansonsten nur Wachleute mit Stöcken. Und so funktioniert es da. Auf der anderen Seite gibt es ein großes, großes Haus, also eine genau ebenso große Abteilung wie eine psychiatrische Abteilung. Das ist das Recovery College und das ist der Ort für die Peer-Arbeit. Es gibt sehr, sehr viele Peers dort mittlerweile, einfach weil ja viele Jahrgänge ausgebildet sind und es für die Menschen sehr wichtig ist, überhaupt in irgendeine Funktion zu kommen, die ihnen vielleicht auch Lebensunterhalt sichern zum Beispiel. Und ja, das ist unglaublich lebendig. Das ist sehr bunt und für viele von denen war das, glaube ich, lebensrettend, also für die Menschen, die dorthin kommen und mit diesem Recovery College zu tun haben. Was da auch sehr spannend ist, weil Religion jetzt doch ein paar Mal aufgetaucht ist, dort ist Religion was völlig Selbstverständliches. Jede Sitzung beginnt mit 2 Gebeten, einem christlichen und einem muslimischen Gebet. Alle Pflege, die dort arbeitet, sind dort nur Schwestern, alle Schwestern, die dort arbeiten, haben entweder eine muslimische oder eine christliche Uniform an. Trotzdem wird gemeinsam gebetet. Es gibt nicht diese Konflikte, die es hier oft gibt, was Religion angeht. Aber eine Peer-Trainerin wollte dort Yoga anbieten. Das ist verboten worden. Yoga gilt dort als sehr gefährlich, weil es vielleicht eher in einen Bereich geht, der dort für manche problematisch ist, nämlich viel Stammesdenken, viel andere Religion, viel Wunder, Zauberdenken und halt auch der Glaube, dass man einfach verflucht ist, wenn man eine Psychose hat. Deswegen haben sie Angst, also ist Yoga etwas, was dort als sehr bedrohlich gesehen wird und was schwierig war für die Peer-Supporterin dort umzusetzen. Also auf dieser Grundlage ist es einfach wahnsinnig unterschiedlich, was es gibt, wie es entsteht, wie man es vielleicht zusammenbringen kann. Und selbst wenn man gleiche Worte benutzt, gerade ja, was Recovery angeht, kommt man doch immer wieder an Punkte nach einer Weile, wo man merkt, dass es sehr unterschiedlich ist, was wir alle darunter verstehen, auch wenn wir das gleiche Wort nutzen. Okay, jetzt habe ich lange geredet. Durch den Rest werde ich ein bisschen schneller durchgehen, weil das, glaube ich, gar nicht alles so interessant ist. Also, eine Situationsanalyse, Entwicklung des Peer-Support-Trainings, da musste alles übersetzt werden. Jetzt wurde versucht, es zu pilotieren, zu implementieren. Ab Januar startet ein RCT, also eine randomisiert kontrollierte Studie mit Kontroll- und Interventionsgruppe in all diesen Ländern. Zur gleichen Intervention und nach dem gleichen Training. Jedenfalls haben wir es so gedacht. Genau, es gab eine Situationsanalyse, wo man auch sehen kann, wir waren sehr unterschiedlich hart zueinander. Also Deutschland und Uganda sind da auch gleich auf, was Implementierung von Peer-Arbeit angeht. Genau, Ulm hat sehr ehrlich mit 3 Punkten geantwortet, dort ist es noch nicht weit her damit. Aber ja, wie gesagt, ich mache lieber weiter. Wir haben versucht, einen gemeinsamen Standard zu entwickeln. Wir haben zunächst deshalb mit allen Fokusgruppen gemacht und halt gefragt, was ist bei Ihnen Peer Support, was ja, ist bei Ihnen wichtig und vor allem einmal zu bewerten. Und angefangen haben wir mit den IMROC, also IMROC kennen Sie vielleicht alle aus England, das ist eine Organisation, die Direktorin ist Julie Rapper und das hat dort sehr stark die Peer-Arbeit im NHS geprägt und haben angefangen mit den IMROC-Prinzipien und diese zu reflektieren für all die Länder. Genau. Und die beschäftigen sich am meisten mit den Fragen, wie treten wir eigentlich gemeinsam in Beziehung, wie gestalten wir die Begleitung und wie können wir Perspektiven eröffnen. Und die haben wir durchdiskutiert, es ist einiges abgeändert worden, weil in England dann Sachen doch irgendwie ein bisschen anders sind als anderswo oder auch dieser Peer-Ansatz halt ein anderer ist. Und haben halt geguckt, was kann aber immer Diskussionsgrundlage sein zumindest, auch wenn man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, was ist etwas, von dem wir glauben, dass es wichtig ist, es zumindest einmal diskutiert zu haben in so einem Peer-Training oder ja als Grundlage für eine Peer-Intervention. Und das war zum einen natürlich diese Gemeinsamkeit, die teilen eine Erfahrung, aber vor allem auch anzuerkennen, dass es immer ein Geben und Nehmen ist, also dass man immer gemeinsam wächst und man auch als Peer-Begleiter ja sehr bereichert durch das ist, was man dort wieder alles zu Recovery hört und lernt. Dass es sehr wichtig ist, einen sicheren Rahmen zu haben, Transparenz und Respekt voreinander, nicht direktiv zu sein, aber das ist zum Beispiel einer der Aspekte, wo man gemerkt hat, dass es unglaublich unterschiedlich ist in unterschiedlichen Ländern, was man unter nicht direktiv versteht, Recovery-orientiert, also über die eigene Krisenerfahrung herauszuwachsen, Hoffnung zu induzieren, Empowerment, Selbstermächtigung, auch hier, das ist ein Thema, was unglaublich unterschiedlich ist. Empowerment heißt was anderes, wenn es Patienten- und Menschenrechte gibt, auf die man sich berufen kann, auch wenn sie sicherlich auch bei uns im System noch nicht so durchgesetzt sind, wie wir uns das wünschen würden. Aber wenn es dort gar keine Möglichkeit gibt, wirklich politisch als Entscheidungsträger mitzuwirken in einigen Ländern, kriegt das Thema eine ganz andere Konnotation, dann muss ganz anders mit Inhalt gefüllt werden. Was bedeutet Empowerment in diesem Kontext eigentlich? Was bedeutet Inklusion? Wenn es nicht so ist, dass es sehr viel Angebot gibt und man nur nicht an diesem Angebot teilnehmen kann, sondern wenn es vielleicht einfach gar nicht viel Angebot gibt und Inklusion einfach bedeutet, ich darf noch in meiner gewohnten Gemeinschaft schlafen und sie geben mir was zu essen ab. Das sind ganz andere Grundvoraussetzungen. Genauso auch die Sozialraumorientierung. Was wir hinzugenommen haben, ist den Trialog, weil wir einfach fanden, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist und das ist auch etwas, was wir zurückbekommen haben. Gerade in Afrika meinten sie, es ist für sie unglaublich wichtig, dass diese Community-Arbeit geschieht, dass man miteinander spricht, dass die Person wieder irgendwie in ihren Kontext sich zurechtfinden kann. Genau, und der Grundsatz, der dabei noch bleibt, ist, dass trotz unterschiedlicher Standorte und kultureller Hintergründe das Erleben von psychischen Krisen vielleicht an einigen Stellen ähnlich ist oder gleich ist, zumindest auf der Ebene, dass man Exklusion erfährt und dass man Stigma erfährt und dass irgendwie das Bedürfnis, dazuzugehören, gehört und gewertschätzt zu werden, einfach das Bedürfnis eines jeden Menschen ist. Und dann gebe ich weiter an Rebecca.
Genau. Ich würde noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie wir auf der Basis dann unser Training entwickelt haben. Wie Candelaria ja schon gesagt hat, sind bei uns im Projekt sehr viele unterschiedliche Partner dabei, mit sehr viel Erfahrung auch schon im Bereich Peer-Arbeit. Und was wir versucht haben, ist aus diesen ganzen Manualen und dem Wissen, was da ist, wie trainiert wird in den unterschiedlichen Ländern, ein gemeinsames Training zu machen. Und dazu haben wir uns einmal angeschaut, was gibt es bisher weltweit an Trainingsprogrammen. Das ist so viel, dass wir daran noch arbeiten, aber wir haben das, was wir hatten, als Grundlage genommen. Wir haben bislang, ich glaube, 25 Programme mit reingenommen, sind aber erst halb durch unsere Daten durch. Also da ist wirklich wahnsinnig viel Grundlage da. Wir haben geschaut, was sind die Gemeinsamkeiten in den Themen, die behandelt werden im Training, wie werden die Trainings aufgebaut, wer gibt die Trainings und so weiter. Und was wir dann ganz konkret noch gemacht haben, ist, dass wir uns die Manuale von den Projektpartnerinnen vorgenommen haben und gesagt haben, wir nehmen spezifische Aufgaben mit in unser Training rein, damit es eben auch ein gemeinsames Training wird. Und dann haben wir in verschiedenen Schritten auch immer wieder diskutiert über das Konzept des Trainings mit Leuten aus den unterschiedlichen Kontexten. Insgesamt umfasst das Training jetzt, wir sind immer noch dabei, es auch nach wie vor zu überarbeiten, 12 Module, die sozusagen trainiert werden müssen, bevor überhaupt die Arbeit als Peer dann beginnen kann. Die stelle ich gleich noch ein bisschen genauer vor. Danach ergänzend, einfach weil das natürlich nicht alles umfassen kann, gibt es noch Zusatztrainings, die dann aber auch ganz flexibel jeder Standort für sich entscheiden kann, was wollen wir denn darüber hinaus noch trainieren. Da sind wir ganz viel im Austausch. Ganz generell ist es super wichtig, wenn man in so unterschiedlichen Kontexten arbeitet, wir haben versucht, alles möglichst flexibel zu lassen. Also wir haben ein Manual, da sind die Themen drin, da ist auch sehr genau geplant, wie das Training aussieht, aber zum Beispiel, wie lange das Training dauert, wie viele Tage es umfasst, welche Zeiten gut sind und so weiter, das muss natürlich überall ganz flexibel geschaut werden. Wir haben jetzt in Hamburg die erste Trainingsrunde durchgeführt an 10 Tagen, haben festgestellt, das ist uns zu kurz, wir machen 12. Unsere Kolleginnen in Indien machen das gleiche Training in 5 Tagen. Wir haben uns gefragt, wie das geht. Wir hatten solche Zeitprobleme in Hamburg. Also da ist einfach wichtig, dass wir diese Flexibilität drin haben, damit es dann auch einfach passt zu den unterschiedlichen Standorten. Das Training umfasst 12 Module. Einmal starten wir natürlich mit dem Konzept Recovery. Wir sprechen darüber, was bedeutet das für mich eigentlich persönlich, wie ist auch meine Recovery-Geschichte. Und dafür nutzen wir eine Aufgabe oder ein Konzept, was in Uganda ganz viel trainiert wird. Das ist der Lebensbaum. Da geht es eben darum, die eigene Geschichte zu erzählen, aber in einer Weise, die sozusagen sehr auf die Zukunft gerichtet ist, die auf die eigenen Stärken fokussiert. Man schaut, wo komme ich her, was sind meine Wurzeln, was sind meine Einflüsse, aber wo will ich damit hin? Also was der Stamm ist dann sozusagen, sind meine Werte, meine Stärken und in die Zukunft gerichtet, die Äste, die Träume für mein Leben. Also da ist sehr viel der Fokus auf Recovery. Das fanden wir ein sehr schönes Konzept, deswegen haben wir das übernommen. Dann geht es natürlich um Peer Support, wie ist die Haltung dabei, wir sprechen darüber, wie gehen wir eigentlich in Kontakt und haben dann auch noch ein paar praktische Übungen drin zur Recovery-Planung, wenn es um Ressourcen geht, das Vernetzen miteinander, auch trialogisch arbeiten und ganz konkret sich auch zu überlegen, wie will ich denn eigentlich arbeiten, wie schaffe ich es auch, mein Peer-Netzwerk aufzubauen, im Austausch zu bleiben miteinander, die Rolle zu behalten in der Arbeit und genau, zum Schluss dann eben zu starten. Wir haben uns im Februar in Tansania alle gemeinsam getroffen und das Training einmal zusammen durchgeführt in dem Trainer-Workshop. Die Trainerinnen-Teams bestehen bei uns immer aus bereits erfahrenen Peer-Begleiterinnen der jeweiligen Sites und entweder wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen aus der Studie oder Klinikerinnen aus dem jeweiligen Setting. Das überschneidet sich natürlich auch alles. Und wir haben in Hamburg das Training zu dritt durchgeführt. Das war für mich vor allem eine total bereichernde, tolle Erfahrung, da in den Austausch zu kommen. Und genau. Wir haben jetzt noch ein paar Beispiele mitgebracht aus dem Training. Wir haben auch das Arbeitsbuch zum Training mitgebracht. Da sind die Übungen auch drin. Das heißt, wenn da jetzt noch jemand irgendwie genauer einen Blick drauf werfen wollen würde, können wir das gerne nochmal rumgeben. Da sind die Übungen ein bisschen erklärt. Damit arbeiten wir bei uns im Training. Genau. Soweit sind wir noch nicht. Genau. Das wäre zum Beispiel einmal ein Beispiel für die Lebensbäume, die ich schon genannt hatte. Die können super unterschiedlich aussehen, darum geht es auch genau. Das soll ja der persönliche Recovery-Weg sein, der da einfach visualisiert wird, zugänglich gemacht wird, um ihn auch anderen zu erzählen. Und dann haben wir noch mitgebracht eine zweite Aufgabe, das ist die sogenannte Superheldinnen-Peer-Support-Worker-Aufgabe. Da geht es darum, wenn wir lange darüber sprechen, wie ist denn die Haltung und wie arbeitet man denn überhaupt als Peer, sich einmal sozusagen zu überlegen, was wäre jetzt mein Traum, mein Ideal, wie würde mein idealer Peer-Support-Worker eigentlich aussehen oder unserer, es ist eine Gruppenübung. Und da ganz frei zu sein und zu überlegen, das kann alles Mögliche sein, die können mit Superkräften ausgestattet sein. Und das war eine super schöne Aufgabe, die wir in Tansania zusammen gemacht haben. Und da haben wir ein Video, das sind unsere Kolleginnen aus Tansania, die einmal ihren idealen Superheldinnen-Peer-Supporter vorstellen. Und das würden wir gerne einmal zeigen. Geht das mit dem vom Ton? Müssen wir schauen.
By the chicken, yeah. So we decided to choose the chicken because it is a bird that is friendly. We stay with it at home. It's not hostile. We are not scared of it. And instead of using the other extra or other animals who are strange and hostile animals, we decided to do this one because of such good characteristics, which makes it also a good superhero characteristic for the peer worker, for the peer support worker. So we have labeled it as in numbers 1 up to 8. So in number 1, we say that is the head. The chicken itself is brave, intelligent, and full of knowledge on the principles of good peer support worker. And number 2 is the ear, that is, the chicken is always good in listening. You know, when you are calling the chicken, it comes very fast. When you say it comes very fast to you. So because of the good hearing and the good ears. So it's a good listener. And number three is the big eyes of the chicken. The chicken can be very keen because it sees everywhere. Even when you are calling with something for feeding it, and then when you show it, it first runs towards you. And when it wants to chase it, it runs very fast too because it sees what you are about to do. Number four is the mouth, which is a bit sharp. It talks, it has some encouraging words. Yeah, so that's how a good, a superhero, a peer supporter should be. And then number five is the heart that is filled with kindness and empathy. Ready to accept, ready to put itself in somebody else's shoes. Number six is the wings. The wings of the chicken are there for safety. It protects, and also for when it runs, they help in safety. When it is running, it helps in increasing the energy for its security. Yeah.
Also, they can use their wings to protect their.
Oh yeah, to protect the new coming chicken, yeah, and the
and the eggs.
And the eggs. Yeah, thank you very much. And also number seven is the eggs. Now these ones are the upcoming chickens. So you see, this is the progress of the goals. The goals of the chicken is to come and to lay the eggs, which will later become other chickens. So one chicken lays several eggs. So not only one egg, several eggs to bring about new other chickens. So it is progressive and goal-oriented. And number eight, which is the last one, is the legs, which signifies the fast and activeness. The legs of the chicken makes it very fast and active. When you are chasing a chicken, you need to be energetic and well-fed before you decide to chasing it.
Yes. And a good support, a good peer support worker should be active and fast.
Yeah. Thank you.
Nur so als Beispiel einmal aus dem Training. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir an jedem Standort versucht haben, das Training einmal durchzuführen. Das läuft auch noch, da gab es natürlich Verzögerungen, das ist ja normal. Und wir haben in den Organisationen, mit denen wir kooperieren, auch Workshops gehalten. Und in der Arbeit dann auch die Peer-Begleiterin durch Supervision versucht zu unterstützen. Also gerade an Standorten, wo es noch gar keinen Peer-Support gibt, ist es ja sehr wichtig, da auch im Austausch zu bleiben und sich gegenseitig auch ein Netzwerk zu bieten. Das hat stattgefunden an sehr unterschiedlichen, in sehr unterschiedlichen Kontexten. Wir haben das in Hamburg zum Beispiel in der Hamburgischen Brücke gemacht. Das ist ein community-orientiertes, eine ambulante Sozialpsychiatrie. Und in Uganda zum Beispiel in dem Butabika Hospital, was Candelaria schon ein bisschen beschrieben hat. Jetzt sind wir gerade dabei, auszuwerten, Feedback einzuholen von allen, die Konzepte nochmal zu überarbeiten, damit wir dann im Januar starten können in der größeren Studie. Genau, das ist unsere erste Gruppe Peer-Begleiterinnen, die wir in Hamburg trainiert haben, und wir sind jetzt gerade dabei, die zweite Gruppe zu trainieren. Die Peer-Begleiterinnen haben selbst definiert für sich, was ihr Peer-Support in Hamburg ist, und sie sagen, sie begleiten und unterstützen Menschen in Krisen, orientiert an ihren Ressourcen und Kompetenzen, welche auf ihrer Krisenerfahrung und deren Bewältigung beruhen. Sie leiten nicht an, sie begleiten auf Augenhöhe. Und das finde ich, ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und so versuchen wir auch zu arbeiten, dass es eben darum geht, über die Konzepte zu diskutieren und eine gemeinsame Definition zu finden. Genau. Und wie das alles gelaufen ist, wie so unsere Erfahrungen bisher sind, dazu erzählt Gwen jetzt noch ein bisschen mehr.
Ich war nicht in Uganda und ich war auch nicht in Tansania. Diese Erfahrung fehlt mir, weil ich glaube, das ist ungeheuer wichtig. Aber ich könnte sagen, ich war seit gestern hier. Und auch hier sind Projekte vorgestellt worden, wo mir klar geworden ist, dass Kultur, Sprache, Hautfarbe so viel eine Rolle spielt, dass ich glaube, dass ich überhaupt nicht beurteilen kann, was das eigentlich bedeutet, in einer anderen Kultur zu leben, außer das, was Candelaria vorhin gesagt hat, das, was uns gemein ist, dass wir dazugehören wollen, aber welche Grundlagen das dafür braucht, das, da merke ich, dass ich ganz still werde und dass ich immer gedacht habe, als ich von diesem Projekt gehört habe, was ich sehr, sehr interessant finde, ist es überhaupt möglich, dass eine Stadt wie Hamburg oder ein Land wie Deutschland gemeinsame Dinge mit Ländern findet, wo zum Beispiel eben Menschen, die in der Psychiatrie sind, in einem einzigen Raum sind. Also dass die Vergleichbarkeit fand ich schwierig und das ging mir auch so, dass ich als in der ersten Gruppe gesessen habe, gesehen habe, wie unglaublich unterschiedlich das ist, auf welcher Basis bei uns so eine Begleitung läuft. Wir haben zuerst das Buch übersetzt, also beziehungsweise erstmal sprachlich übersetzt und das Buch, was jetzt hier gerade vorne rumgeht, haben wir auch mehrfach überarbeitet, weil auch in diesem Buch waren relativ viele Rezepte, also wie muss man als Peer-Begleiter sein, wie mache ich klar, dass ich gut zuhöre, wie gebe ich bestimmte Ratschläge, das war eine sehr interessante Auseinandersetzung zwischen uns, auch nochmal zu gucken, dass auch in diesem Buch schon nichts vorkommt, wo ein Peer-Begleiter glaubt, weil er diese Ausbildung gemacht hat, dass er sozusagen weiß, wie es für jemand anderen gehen kann. Also dass der, dass zwar die gemeinsame Krisenerfahrung eine Rolle spielt in Richtung von, ich habe eine Ahnung davon und ich habe einen großen Respekt davor, wie es ist für dich, das auszuhalten, deine momentane Situation, und ich stelle alles zur Verfügung, was ich machen kann an Zuhören, an Anteilnahme, an vielleicht auch zwischendurch stellvertretender Hoffnung. Aber die Schritte, das ist klar, dass du sie alleine, nicht alleine gehen musst, aber dass ich dich darin nur unterstützen kann. Und ich denke sogar auch vermehrt, dass das auch das ein riesiger Respekt ist eigentlich, dass jemand seine eigenen Dinge entwickeln kann und gucken kann, wie er das macht. Dass mir sehr klar ist, dass ich eben nur begleiten kann. Man kann sich vorstellen, dass dadurch, dass in Hamburg die Ex-In-Ausbildung gestartet ist und im 14., ich glaube, das ist das 14. Jahr, es im Übrigen auch zwischen den Peer-Begleitern in Hamburg eine Konkurrenz gibt, weil die Abseitsausbildung jetzt eine Parallelausbildung ist in sozusagen der Geburtsstadt von Ex-In. Ich könnte gar nicht sagen, außer dass sie wirklich sehr viel kürzer ist, dass sie grundsätzlich anders ist, weil natürlich sind die gleichen, die vorhin auch vorgestellt worden sind, die gleichen Grundlagen erstmal wichtig. Und vor allen Dingen gibt es eine Sache, das Abseits kostet nichts. Das heißt, es schließt tatsächlich überhaupt niemanden aus. Und mir selber geht es so, dass ich denke, je mehr Peer-Begleiter es auf der Welt gibt und auch in Hamburg gibt, desto besser, und welche Ausbildung sie gemacht haben, das finde ich erstmal gar nicht so wichtig. Und ich glaube auch, dass uns das in Hamburg gelingen wird, dass das gut geht, dass diese beiden Ausbildungen gut nebeneinander sein können. Ich möchte auf zwei Sachen noch eingehen. Der jetzige Kurs, da steht natürlich ganz am Anfang auch Recovery, und als es darum ging, die Bäume zu malen, war es so, das war das zweite Treffen, dass Menschen schon morgens, als wir gesammelt haben, wie es jedem geht und wie man jetzt gerade so hier sitzt, gesagt haben, sie haben Angst davor, diese Bäume zu malen, weil die Wurzeln, das ist sozusagen die Krisenerfahrung oder das ist auch die Familiengeschichte, die schwierig sein kann. Und dass wir sehr darüber gesprochen haben, dass die Krisenerfahrung, die weiß jeder von uns, und niemand musste die Wurzeln malen, wenn er das nicht wollte, also wenn das jetzt zu viel gewesen ist. Aber dass gerade eben in der Peer-Ausbildung diese nicht mehr sich darauf zu konzentrieren, was war eigentlich schrecklich, sondern in irgendeiner Form zu versuchen, das zu integrieren. Und vor allen Dingen, das ist etwas, was man immer weiß, aber in der Peer-Ausbildung sitzt man ja, weil man in irgendeiner Form eine Entscheidung getroffen hat, sein Leben anders in die Hand zu nehmen. Und weil es natürlich neben diesen schwierigen Dingen auch ganz viel gibt, was da parallel gewachsen ist und was uns auch zu Menschen ausmacht. Und dass diese Konzentration, das müssen wir manchmal machen, dass wir sagen, es ist keine therapeutische Gruppe. Viele von den Menschen, die da sitzen, haben ganz, ganz viel Therapie gemacht. Aber hier geht es darum, sehr genau zu gucken, Wer hat mir denn geholfen? Durch welche Situation habe ich eigentlich Lust gekriegt, am Leben anders teilzunehmen? Oder an welchen Stellen kann ich auch mich auf mich verlassen, weil ich immer wieder aufgestanden bin und weil, das weiß ja jeder, nicht nur Peerbegleiter, sondern der Mensch überhaupt, es gibt keine solche Entwicklung, sondern es geht in allen Leben, geht es so. Und immer wieder aufgestanden zu sein, kann auch eine gewisse Stärke haben. Etwas, womit wir im letzten Kurs und auch in diesem Kurs konfrontiert sind, ist, dass es natürlich Menschen gibt, die in die Peer-Ausbildung gehen und die auch sagen, ich bin froh, dass der Arzt mir erklärt hat, dass ich eine Hirnstoffwechselstörung habe und ich muss dem Arzt alles erzählen. Und die eine ganz großen, also die sich gerettet haben, und das ist etwas, was mich unglaublich berührt, die sich damit gerettet haben, dass sie das übernommen haben. Und damit in dieser Ausbildung gut umzugehen, es gab jetzt eine ganz, also es gibt ein Beispiel, was ich kurz erzählen will. Wir haben über Recovery gesprochen, was bedeutet das eigentlich? Und es gab einen Mann, der ganz schreckliche Erfahrungen mit Zwangserfahrungen gemacht hat und sehr deutlich, wahnsinnig wütend ist eigentlich und ringt mit seiner Würde, was ihm da passiert ist und eigentlich auch darüber reden will, was ihm da passiert ist und dass es Sachen sind, die er wirklich nicht gewollt hat. Aber genau dieser gleiche Mensch sagt, Recovery heißt für mich jeden Tag Kampf und genau diese Sache, die ich gerade gesagt habe, ich habe eine Hirnstoffwechselstörung und ich muss aufpassen, dass da nichts wieder passiert. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, weil er immer gesagt hat, ich muss auf mich aufpassen, dass da nichts wieder passiert. Ich habe gedacht, war der im Gefängnis, hat er irgendetwas gemacht, was sozusagen, was er zutiefst bereut, wo er vielleicht jemand anderem was getan hat, aber darum geht es gar nicht. Er ist offensichtlich in einer Krise zwangseingewiesen worden und hat da ganz schreckliche Dinge erlebt. Und am nächsten Tag, also im Laufe dieses Tages hat er mitgekriegt, dass es so ein bisschen einen anderen Ansatz gibt, aber es geht schon darum, dann auch an so einer Stelle jemanden das nicht wegzunehmen. Ich finde das eine unglaubliche Gratwanderung, aber er hat so am Ende des ersten Tages dann gesagt, oh, wir müssen zusammen, wir sind eine Kraft und es ist toll, dass wir das anders sehen und wir müssen die Psychiatrie verändern. Das war plötzlich sozusagen um 180 Grad gedreht und ich habe schon gedacht, wie geht er jetzt damit nach Hause? Wie kann er eigentlich so eine Situation, die er bisher für sich geklärt hatte, in Anführungsstrichen, er hatte für sich ein Erklärungsmodell, mit dem er leben konnte. Jedenfalls kam der am nächsten Tag schon morgens, fand ich sehr, sehr angespannt und hat gesagt, er weiß nicht genau, ob das sich für ihn lohnt von der Zeit, weil er arbeitet mit alten Menschen. Und dann ist im Laufe des Vormittags ging es um eine andere Aufgabe, wo er eben auch gesagt hat, das ist ganz wichtig, der Einzige, dem ich vertraue, das ist, oder der, dem ich alles erzähle, das ist mein Arzt, ich muss dem auch alles erzählen, sonst kann er mir nicht helfen. Und es gab andere Meinungen, die jetzt gar nicht in der Diskussion gegen ihn gestanden haben, aber er hat einfach gemerkt, da gibt es eine andere Art, damit umzugehen eigentlich. Und was ich sehr traurig finde, ist, dass er gegangen ist. Und er ist zwar gegangen und hat uns gesagt, er müsste ganz dringend jetzt jemanden versorgen, aber das würde mich sehr interessieren, wie das in anderen Peer-Ausbildungen ist. Ich hoffe immer noch, dass er wiederkommt. Meine Theorie ist, er ist nicht gegangen, weil er jemanden versorgen muss, sondern er hat sozusagen diese rasante Geschichte, die am ersten Tag war, einen Widerspruch an eigenen zu entwickeln, dass dafür braucht es Solidarität, dafür braucht es Unterstützung, dafür braucht es vor allen Dingen auch eine andere Grundlage, um damit zurechtzukommen. Und dieses, dass ja auch die Menschen, die wir begleiten, sehr unterschiedliche Dinge brauchen, das ist mir in diesem Kurs, der jetzt erst an 2 Tagen stattgefunden hat, sehr, sehr klar geworden. Und vielleicht zum Schluss noch, ich finde das so schön. Ich finde das unglaublich gut gelungen und ich schließe mich auch Candelaria an, dass ich dadurch, dass ich jetzt mehrfach bei LOC war und ich komme aus dem UKE, wo das UKE sagt immer, wir haben ganz viele Peerbegleiter und wir sind ganz toll und wir sind überhaupt sozusagen die Pioniere, das sind sie auch, also es ist auch toll da, es ist nicht der Punkt, aber die Ernsthaftigkeit und die Konsequenz, mit der hier Peers eingebunden sind, das ist etwas, was mich wahnsinnig beeindruckt. Ich weiß, dass es auch hier Schwierigkeiten gibt, es wäre auch komisch, wenn es nicht so ist, aber hier steht, vom Wirken der Erfahrung, Peerbegleiter stellen sich vor. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass eigentlich alle Menschen, die da arbeiten, ihre Erfahrung zur Verfügung stellen, weil natürlich auch die Profis Erfahrung haben mit Krisen. Und weil ich glaube, dass dieses zu wissen, wie schwierig das manchmal sein kann, unheimlich viel Respekt vor den Menschen macht, mit denen man gerade arbeitet, aber eben genau daher ja eigentlich auch die Hoffnung kommt, weil man ja selber weiß, ich bin da rausgekommen und das ist zwar graduell sicherlich unterschiedlich, aber bei dem Wirken von Erfahrung finde ich, dieses Wirken von Erfahrung ist bei allen Mitarbeitern, die mit Menschen in Krisen arbeiten.